Mission ist oder bedeutet, über den eigenen Schatten zu springen. Wir hörten die Brüder in Jerusalem, welche Reaktion sie hatten, als sie hörten, dass die Nicht-Juden die frohe Botschaft angenommen hatten. Ich glaube, jeder von uns würde aufspringen und tanzen und jubeln und danken Gott. Menschen sind zum Glauben gekommen. Das Evangelium ist angekommen. Aber nicht so in Jerusalem damals, bei den Brüdern in der Muttergemeinde. Warum? Petrus hat es geahnt, dass so kommt. Und deshalb war das für ihn eine herausfordernde Missionsauftrag, Mission. Deshalb nannte ich, Mission bedeutet, über den eigenen Schatten zu springen. Erstmal die Definition von über den eigenen Schatten springen bedeutet, sich überwinden, ungewöhnlich handeln oder für eine richtige Sache einen Grundsatz ignorieren. Das bedeutet, über den eigenen Schatten springen. Und Petrus wird herausgefordert, über den eigenen Schatten zu springen. Während Petrus in Joppe sich aufhält, bekommt Cornelius, ein italienischer Hauptmann, eine Vision. Er glaubte an den Gott Israels, heißt es dort. Er betete ihn an und tat viel Gutes der Bevölkerung. Ein Engel steht plötzlich vor Cornelius und spricht ihn an. Er sagt ihm, er soll den Petrus aus Joppe holen, der ihm etwas zu sagen hat. Und zwar ganz Wichtiges, das ihn und seine Hausgemeinschaft rettet. Und das Wort rettet muss man nochmal neu definieren. Retten, wirklich zum ewigen Leben hin retten. Nicht irgendeine Kleinigkeit. Es ist substanziell, es ist lebenswichtig. Daraufhin schickt Cornelius natürlicherweise einen Diener und zwei Soldaten zu Petrus nach Joppe. Während die unterwegs sind, hat am nächsten Tag Petrus seine Vision. Also einen Tag später. Zu etwa Mittagszeit, während des Mittagsgebets, hat er seine Vision. Nun möchte ich von einigen Schubsen sprechen, die Gott Petrus gegeben hat, damit er ihn von A nach B bewegen kann. Mission ist ja immer Bewegung. Bewegung im Kopf, in unserer Mentalität, in unserer Denkweise Bewegung. Wir werden angeregt, neu zu denken, neu zu bewegen. Und natürlich dann auch Bewegung, wirklich Bewegung, physische, körperliche Bewegung. Aber natürlich ist die mentale Bewegung, die geistliche Bewegung das A und O. Und das bewegt uns dann weiter. Und damit Petrus den Auftrag ausführt, hat Gott ihm so einiges vor die Tür gelegt. Und dabei musste Petrus sich bekehren. Petrus musste sich umkehren und von seinem verkehrten Denken zu dem Zeitpunkt musste er neu lernen, die Völker, andere Völker als die Juden, anders zu sehen, neu zu sehen. Es ist ein echtes Paradigmenwechsel. Also eine Denkweiseveränderung. Das ist mit das Herausforderndste in der Mission. Wenn wir plötzlich den Gedanken bekommen, ja, ruf mal den an oder besuch mal den oder geh mal dahin oder sprich mal mit dem über deinen Glauben oder wie auch immer, über das Wesentliche. Ich habe es ja nie gemacht, wie Petrus sagt. Ich habe es nie gemacht. Ich habe es nie probiert. Was wird er denken? Und das rattert bei uns dann gleich. Und da beginnt der Prozess, der Kampf. Mein Eindruck ist, dass es Gott mehr Überzeugungskraft gekostet hat, Petrus zu bewegen und zur Bekehrung zu bewegen, als Cornelius, als den Nichtjuden. Der erste Schubs. Der erste Schubs heißt, auf Petrus, schlachte und iss. Petrus sieht sich plötzlich einer Mixtur von reinen und unreinen Tieren gegenüber. Ein Tuch kommt herab von oben und die Stimme von oben spricht zu Petrus. Schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, sagt Petrus. So überzeugt ist er, so fest im Glauben, auf gar keinen Fall, Herr. Er widerspricht Gott. Man muss sich mal das überlegen. So fest war er verankert in seiner Überzeugung, in seinem Mosegebot. Reine Tiere kann man essen, unreine darf man nicht essen. Egal, auch wenn die Stimme von oben kommt. Das habe ich noch nie gemacht. Und das kommt auch nicht in die Tüte. Und da sagt Gott, Petrus, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht als unrein. Und noch zweimal wiederholt Gott die Aufforderung, schlachte und iss. Petrus denkt, ich kapiere überhaupt nichts mehr. Was ist denn passiert? Ist an mir etwas Wesentliches vorbeigegangen? Also das Mosegesetz, das Jahrtausend gilt, ist plötzlich nicht mehr, ist außer Kraft. Petrus beginnt an zu grübeln. Der Kopf raucht ihm vor lauter Gedanken. Und seine Theologie, sein Bibelverständnis beginnt zu wanken. Eine jahrtausendalte Dogmatik oder Bibellehre, die Gott hier bewegt bei Petrus. Ich merkte, wie mein dogmatisches Verständnis einmal wackelte so richtig, als ich vor einigen Jahren unterwegs in Tadschikistan war. Ich kam nach vorne, da war so eine offene Open-Air-Gottesdienst auch, da ist immer warm, meiste Zeit. Und weil es im Haus die Leute nicht passten, alle waren so 100 Leute etwa, so tumultartig standen die da und mit Kindern und Erwachsenen, Eltern und so weiter. Und ich sollte predigen. Ich nahm mein Konzept, wie es sich gehört, ne, bei der FEG, und habe angefangen zu predigen. Auf einmal ruft ein älterer Opa von hinten, ey Pastor, kannst du mein Kind einsegnen? Ein Moslem. Ich war platt. Durch mein Konzept war aus dem Kopf weg, was soll ich machen? Und kaum hat er aufgehört, der andere und der dritte und noch eine Frau und noch ein Mann. Und kam nach vorne, binnen ein paar Sekunden stand vor mir, stand eine Reihe von Älteren oder Opa, Omas und Kinder. Und schaut mich an, ich soll für ihre Kinder beten. Bei mir rattert das genauso wie bei Petrus. Also normalerweise in der FEG macht man einen Termin. Und so nach 4 Wochen passt das im Gottesdienst natürlich, muss passen, im Rahmen bleiben, Programm, Text und so weiter, alles muss passen. Ich war ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich war durch den Wind. Ich war total unsicher, ich hatte auch Angst gehabt, mache ich was Falsches? Und während bei mir es ratterte, habe ich angefangen zu beten, Herr, zeig, was soll ich tun? Auf einmal kam mir die Stimme, aber den Eindruck, mach's. Ich ging nach vorne, habe kurz erklärt, was im Evangelium heißt, für Kinder beten, habe kurz die Geschichte von Jesus und den Kindern erzählt, weil ich wusste ja nicht, was die Moslems denken dabei. Irgendwelche mystische Handlung oder sonst was. Im Islam gibt es auch viel Mystik. Und wenn man die Hände auflegt, was passiert da und. Habe ich kurz erklärt und gebetet. Und während des Gebets kam mir der tiefe Frieden im Herzen. Ich habe gemerkt, du hast es richtig gemacht. Und kam so die Bestätigung, richtig. Nicht vorher, erst als ich den Schritt getan habe und nicht anders bei Petrus. Ich weiß nicht, wie alt deine Dogmatik ist, dein Bibelverständnis, deine Gewohnheit, Christsein so oder so zu leben. Vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10, vielleicht 30, 40. Ich weiß nicht, an manchen Stellen schließt du vielleicht falsche Kompromisse mit dem Wort Gottes und wirst, ich sag mal platt, liberal. Nimmst das Wort Gottes nicht mehr so ernst. Oder an manchen Stellen wirst du zu konservativ oder zu gesetzlich, genauer gesagt. Und irgendwelche Form oder Gewohnheit hindert dich daran, weiterzukommen im Glauben, Glaubenserfahrungen zu machen, sich bewegen zu lassen von Gott. Vielleicht verweilst du zu lange im Punkt A. Vielleicht musst du längst schon Punkt B machen. Egal wie alt du bist, das spielt keine Rolle. Vielleicht die Älteren unter uns, so wie ich und älter, die haben noch größere Herausforderungen dabei. Die Jüngeren lassen sich eher bewegen. Aber wir, wo es manche sitzt, aber Gott will uns bewegen. Zweiter Schubs. Der zweite Schubs ist für mich, oder heißt, geh ohne Bedenken. Kommt direkt von Gott. Als die Boten des Cornelius bei Petrus eintreffen. Sie stehen vor der Haustür des Hauses und klopfen. Währenddessen Petrus auf dem flachen Dach des Hauses, ihm raucht der Kopf, er ist ja da im Gedanken mit Gott. Und an dieser Stelle schaltet sich Gott höchstpersönlich ein und sagt ihm, hast du es nicht gehört? Vor dem Haus sind drei Männer, die nach dir rufen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Geh mit ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. In Apostelgeschichte 10, Vers 19 und 20 nachzulesen. Übrigens, Kapitel 10 beschreibt detailliert das ganze Ereignis. Denn dieses Ereignis ist entscheidend in der Heilsgeschichte, in der Missionsgeschichte damals, weil da ging das Evangelium von den Juden zu den Nichtjuden und damit auch zu uns. Wir sitzen heute hier, weil Petrus damals diesen entscheidenden Schritt getan hat. Gott sei es gedankt. Obwohl er dabei viel riskiert hat. Dazu kommen wir noch. Geh mit ihnen ohne Bedenken. Schauen wir uns mal seine Bedenken, möglicherweise seine Bedenken an. Ich, Petrus, soll die Einladung eines Offiziers, römischen Offiziers annehmen, lieber würde ich sterben. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie mit keinem Unbeschnittenen zu Tisch gesessen und noch nicht mal die Schwelle einer Tür übertreten, eines Hauses eines Unbeschnittenen, eines Heiden. Und wenn ich in sein Haus komme, denkt Petrus, jeder Gegenstand, den ich berühre, wird mich unrein machen. Und ich bin fürs Erste aus dem Synagogengottesdienst ausgeschlossen. Ich werde kultisch unrein. Das wusste Petrus ganz genau. Das sind gewaltige Bedenken, auch berechtigte Bedenken. Und dann denkt Petrus, natürlicherweise, wenn er eingeladen wird, wird gegessen. Das ist logisch. Was soll ich denn essen? Das Brot, die Milch, das Olivenöl, der Wein, das macht mir alles unrein. Und am meisten natürlich das Fleisch, das wahrscheinlich vom verbotenen Tier kommt und einer heidnischen Gottheit gewidmet war bei der Schlachtung. Das war normale Praxis. Und geopfert war einem heidnischen Gott. Und noch vielleicht sogar Blut enthält. Igitt. Petrus hatte viele Bedenken. Und er musste über seinen eigenen Schatten springen. Ich war einmal unterwegs in Weißrussland. Und war eingeladen in eine Gegend, die radioaktiv verseucht war, in der Nähe von Tschernobyl. Da waren die meisten Ortschaften und Kleinstädte waren evakuiert. Aber komischerweise waren zwischendurch immer wieder auch kleine Ortschaften, wo die Menschen noch gelebt haben. Ich weiß bis jetzt nicht wieso, warum. Und in einer der Ortschaften entstand auch eine Gemeinde. Und war eine Bewegung drin, so richtig Dynamik drin. Menschen sind zum Glauben gekommen. Und wir sind da eingeladen worden, um da auch Gottesdienst zu feiern, gemeinsam zu überlegen, wie können wir da unterstützen, fördern, um die Gemeinde weiter zu, in der Entwicklung zu helfen. Ich kam dahin mit meinem Kollegen aus Deutschland, war ein Kollege mit dabei, und unser Partner aus Minsk, aus der Hauptstadt Weißrusslands. Zu dritt waren wir. Unterwegs schon dahin sagen wir mal Schilder, große Schilder, Pflücken verboten, alles radioaktiv verseucht. Und es war im Frühjahr, Spätfrühjahr, da waren schon Birnen, Äpfel, auffällig groß, alles. Wir kamen dahin und natürlich als erstes wird erstmal gegessen und dann Gottesdienst gefeiert, also umgekehrt. Wir saßen, haben uns hingesetzt und da war jetzt auf dem Tisch nicht so viel, aber war ein großer Teller mit auffällig großen Pilzen. Wir schauten uns gegenseitig an und der Gastgeber stand auf und sagte, Brüder, wir haben nicht viel, aber ich bete jetzt, Gott wird es reinigen. Meine Brüder haben das aus dem Wald geholt hier und Gott wird es reinmachen. Wir sind fast nicht versunken in unserem Stuhl da. Und ich würde am liebsten aufspringen und weglaufen. Ich hatte auch Angst gehabt, ehrlich gesagt. Es ist das eine, im Gottesdienst hier oder im Hauskreis zu sitzen und sich zu unterhalten, dass Gott alles reinigt. Wenn wir Gift trinken werden, wird uns nichts antun. Und Sie wissen schon, in Markus 16 und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man da selbst in der Situation ist. Der betete, der Bruder, und wir mussten als Gäste natürlich zupacken. Und wir haben zugegriffen, haben gegessen. Hätten wir nicht gegessen, können wir gerade einpacken und wegfahren. Ich kam nach Hause zu meiner Frau und sagte, Schatzi, wenn jetzt hier das Licht ausgeht und es trotzdem hell bleibt, dann leuchte ich. Aber es passierte nicht, Gott sei Dank. Von einem Mal, von ein paar Mal wird jetzt nicht viel passieren. Aber das sind so banale Dinge vielleicht, aber sie sind nicht banal. Wie weit sind wir bereit, auf den anderen zu gehen? Das ist jetzt ein Beispiel mit dem Essen, weil damals war das wesentlich. Heute haben wir ganz andere Dinge, die wesentlich sind, die uns verhindern, einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Vielleicht ist das manchmal Versöhnung. Jahrzehntelange Streit oder Kampf oder Bitterkeit oder Schuld zu weisen. Was weiß ich, was alles. Das uns hält fest. Oder Angst, mal mit jemandem über den Glauben zu sprechen. Einmal darauf ankommen lassen. Nicht zu viel nachdenken. Was wird er sagen? Was wird er denken? Was wird er reagieren? Und. Ich kenne das aus meiner Perspektive, aus meinem Leben. Der dritte Schubs, Gott macht keine Unterschiede zwischen uns Menschen. Diese Erkenntnis und dieser Schubs, den bekommt Petrus, als Cornelius ihm erzählt, wieso er ihn zu sich eingeladen hat. Gott hat es dem Cornelius befohlen. In einer Vision schon vor 3 Tagen mit präzisen Angaben, wo er Petrus finden kann. Petrus war baff. Ein Heide hat von Gott, Gott Israels, diese Vision. Dann hat Gott also in diesem heidnischen Haus schon seine Vorarbeit geleistet. Noch ehe er eine Vision hatte, Petrus eine Vision hatte, hatte Cornelius seine Vision. Und da kommt bei Petrus so diese Erkenntnis, Aha-Effekt, diese Bekehrung, dieses Neudenken. Wahrhaftig, sagt Petrus, jetzt wird mir alles klar. Jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede zwischen uns Menschen macht. Kapitel 10, Vers 34, 35 nachzulesen. Und dann beginnt er ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes, auch für die Heiden. Das ist das Neue absolut. Und mich fasziniert das, wie Gott eine Vorarbeit macht. Ich glaube auch bei uns im Leben, wenn Gott uns bestimmte Dinge vielleicht anregt zu bestimmten Dingen, er hat seine Vorarbeit schon gemacht, je nachdem, was es ist. Um Menschen es geht, oder bei Situationen es geht, er macht seine Vorarbeit. Wir müssen nur den Schritt tun und wagen, ohne von vornherein zu wissen, Punkt A, B, C, D, wie es wird. Das wollen wir ja gerne wissen immer. Petrus hatte ja auch keine Ahnung gehabt, was ihn erwartet. Und er beginnt kaum zu reden, zu evangelisieren. Da kommt der Geist Gottes auf die Menschen, die beginnen an, in Sprachen zu reden. Das war damals der klare Beweis, dass sie den Geist Gottes bekommen haben und sich entschieden haben, Wiedergeburt erlebt haben und Christen geworden sind. Das war ganz wichtig damals, weil Petrus nachher sagte den Brüdern in Jerusalem, genauso wie bei uns damals zu Pfingsten hatten die Heiden das gleiche Erlebnis gehabt. Also Gott brauchte eigentlich die Predigt von Petrus nicht. Er brauchte eigentlich nur den Gehorsamsschritt. Petrus fing an gerade zu reden, da kam das schon. Die waren schon reif. Wir wünschen uns auch natürlich sowas oft, ne? Aber bis dahin war ein Weg. Und der Weg von Joppe bis nach Caesarea war ein langer Weg. Ein langer Weg nicht nur physikalisch oder geografisch. Ein langer Weg hier im Kopf und im Herzen. Die Angst, die Zweifel und so weiter. Bis er da angekommen ist und bis er dieses Erlebnis erfahren hat. Ich muss abbrechen oder schnell abschließen. Der vierte Schubs, den möchte ich Ihnen auch nicht enthalten. Und jetzt kommt der vierte und letzte Schubs. Während Petrus spricht, kommt der Heilige Geist. Gott gibt Ihnen das gleiche Geschenk, seinen Geist. Der vierte und die gewaltigste Schubs. Und zwar Schubs hier und im Herzen und im Glauben von Petrus. Und die Erkenntnis allein reicht nicht. Petrus könnte sagen, na ja, schön, wunderbar, ihr habt euren Geist Gottes, schön, wunderbar, ich gehe dann. Nein, er musste noch etwas tun. Er musste sie taufen. Oder macht Petrus Nägel mit Köpfen. Er tauft sie auf den Namen von Jesus Christus zum Zeichen, dass ihr Leben ihm gehört und dass sie ab jetzt Mitglieder der Gemeinde Jesu sind. Sie sind Brüder und Schwestern von den Judenchristen. Und zwar keine Stiefkinder oder Stiefgeschwister, sondern auf der gleichen Ebene. Das war die größte Revolution damals. Die größte Erkenntnis damals, die weitreichende Folgen hat, bis heute hinein, bis zu unserer Zeit. Dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, des Vaters im Himmel, der auch für uns Heiden genauso der Gott ist und der Retter Jesus Christus ist. Er riskiert alles, Petrus. Er setzt sein Ansehen vor den Juden in Jerusalem aufs Spiel und wagt den unerhörten, kühnen, innovativen Schritt. Wie gesagt, die unbeschnittene Taufen. Das gab es bis dahin noch nie. Jetzt hat Petrus seinen Schatten endgültig übersprungen. Jetzt, wo Cornelius sich bekehrt hat, ist auch bei Petrus die Umkehr passiert. Und er hat neue Erfahrungen machen dürfen. Ein missiologisches Paradigmenwechsel ist vollzogen. Lasst uns inspiriert vom Geist Gottes immer wieder neu, auch in der jetzigen besonderen Zeit, vielleicht in der Corona-Zeit und nach Corona-Zeit, haben wir vieles Neue, auch bis dahin nicht Bekannte. Da müssen wir durch. Zum Teil sind wir jetzt schon durch. Wir wissen nicht, was uns noch erwartet. Aber grundsätzlich bereit sein, fähig zu sein, zu beten, Herr, hilf mir immer wieder und mich auf neue Dinge einlassen. Bereit sein, mit offenen Augen zu schauen. Ob es das im Kleinen, im Tiefsten ist, in der Beziehung zu Menschen ist oder sonstige Dinge, die Gott euch für euch bereithält. Also lasst uns aufstehen und schlachten. Und manchmal auch schlachten unsere Gewohnheiten. Unser Festgesetztsein irgendwo. Lasst uns ohne Bedenken losgehen. Lasst uns erkennen und bekennen, dass unser Schöpfer im Himmel keine Unterschiede macht zwischen uns Menschen. Und lasst uns auch manchmal unseren Ruf und Gemeindefrieden riskieren, und auf ungewöhnliche Taten sich einlassen. Das können wir als Menschen nicht so gut tun. Mit unseren menschlichen Möglichkeiten und unserem menschlichen Denken. Aber das können wir mit Gott tun. Mit Gottes Hilfe tun. Mit Gottes Geist tun. Ich möchte schließen mit Psalm 18, Vers 30. Mit dir, mein Gott, sagt der Psalmist, erstürme ich Schutzwelle. Mit dir springe ich über Mauern. Und ich füge hinzu, mit dir, mein Gott, springe ich über meinen eigenen Schatten. Mit dir, Gott, kann ich das tun. Und will ich das tun? Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass Petrus damals diesen Schritt, diesen Sprung getan hat und mehrere Sprünge getan hat, damit das Evangelium zu uns Heiden kommt. Vater, danke von ganzem Herzen für dieses Vorbild von Petrus. Und so beten wir heute, dass du uns neu ermutigst, aber auch herausforderst, jeden Einzelnen hier Sitzenden, jeden Einzelnen, der durch Video anschaut, diese Predigt, diesen Gottesdienst mitfeiert. Ich bete für jeden Einzelnen und bitte, dass du uns neu heute ergreifst mit deinem Heiligen Geist. Da, wo vielleicht Not und Schwierigkeiten sind, da ermutige. Da, wo die Freude fehlt, schenke Freude. Da, wo die Menschen sich einsam fühlen, schenke deine Gegenwart. Da, wo du Menschen und deine Kinder bewegen willst von A nach B, lass uns bewegen, hilf uns, sich bewegen zu lassen von dir. Rede du durch deinen Heiligen Geist zu uns. Jesus, ich bete darum in Jesu Namen. Amen.